Ich glaube, so etwas, das heißt, die Repräsentanz wird breiter werden. Und du wirst das in dieser Kombination auch denken. Das heißt, die Verlage werden wahrscheinlich eher Medienproduktionsstätten werden, kann ich mir vorstellen. Oder sie verlegen immer noch, aber diese Medienproduktionsstätten organisieren diese Bücher.
Herzlich willkommen zurück zu Unternehmerimpulse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im ersten Teil unserer Episode haben wir über Sprache, Literatur und die Rolle von KI im Verlagswesen gesprochen. Jetzt steigen wir wieder tiefer ein. Wie verändert KI nicht nur Texte, sondern ganze Bücher oder Leserlebnisse? Welche Jobs geraten unter Umständen ins Wanken, welche Chancen entstehen und was bleibt eigentlich den Menschen, wenn Maschinen immer besser werden? Mein Gast Carsten nimmt uns mal wieder mit hinter die Kulissen und zeigt, wie Literatur und Kreativität in einer Welt funktionieren, in der Technologie immer präsenter wird. Los geht's! Carsten, wenn man sich das gerade so anschaut, dann passiert im Hintergrund ja unglaublich viel. Also das ist ja schon ein großer Bereich, wo KI dann auch unter der Haube im Büchermarkt stattfindet. Und da gibt es natürlich auch Menschen, deren Jobs in einem bestimmten Ausmaß davon bedroht sind. Wenn wir das jetzt auf den Literatur- und Kreativbereich übertragen, wie realistisch ist es deiner Meinung nach, dass KI nicht nur assistiert, sondern tatsächlich qualitativ mithalten kann? Bei Texten, bei Covern, bei ganzen Büchern? Und was macht das dann mit dem Markt?
Also wir haben ja, was für die Gestaltung von Covern gilt, gilt auch für die, die literarische Performance von KI-Modellen. Das wird ja alles rasend schnell viel, viel besser. Also sich davor, also zu glauben, dass eine KI nicht irgendwie spätestens in einem Jahr, anderthalb Jahren oder in zwei Jahren oder vielleicht auch in einem halben Jahr in der Lage ist, einen richtig geilen Roman zu schreiben. Ja, warum denn nicht? Und ebenso habe ich mittlerweile schon KI-unterstützt generierte Cover gesehen, die wirklich geil aussehen. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass dort auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde super nervös werden, wenn ich jetzt Grafikdesigner wäre. Ich würde super nervös werden. Ich würde auch super nervös werden, wenn ich Werbetexter wäre. Ich glaube, die KI wird den Markt bereinigen. Das ist genauso wie überall, wo Automatisierungsprozesse eine Rolle spielen. Es geht nur, wenn du dann neue Wertschöpfungsketten generierst und neue Kapazitäten aufmachst, die du bedienen kannst. Also diese Geschichte mit zum Beispiel das Ding mit dem Werbetexter. Es ist ja so, dass aktuell die Werbeagenturen die KI nutzen, um schneller zu sein. So, die sind einfach schneller. Die lassen sich dann Slogans vorschlagen oder so und arbeiten dann an den Slogans. Und müssen nicht mehr vielleicht von vornherein alles nochmal neu denken. Da wird es ja schon schneller gehen. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, ist ja geil, wenn ich schneller sowas produziere, dann kann ich ja auch mehr produzieren und dementsprechend ist der Markt ja für alle wieder gleich. Ist aber nicht so, weil es nicht so viele Unternehmen gibt, die dann so viel Werbesprech brauchen. Genau, das ist ja auch genau die Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Industrien schließen. Sagen wir mal, die Automobilindustrie, der Standort Deutschland verliert weiter an Bedeutung. So, das ist ja im Moment so ein Szenario, was viel diskutiert ist. So, das hängt natürlich, jetzt kannst du natürlich sagen, oh ja, das fange ich auf durch Automatisierungsprozesse und so. Und dann werden wir wieder besser. Ja, aber Automatisierungsprozesse bedeuten dann auch erstmal wieder, dass nicht mehr so ganz so viele Leute in der einfachen Produktion der Sachen benötigt werden. So, jetzt musst du für die Leute wieder neue Kapazitäten und neue Ressourcen suchen. Dann kannst du ja sagen, okay, dadurch werden wir aber wieder so gut, dass wir noch viel, viel größere Standorte bauen und dann haben die alle wieder Arbeit. Relativ unrealistisch, aber könnte passieren. Da rede ich nicht nur für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern für viele andere. Nun bin ich überhaupt kein Ökonom. Aber diese Beobachtung, warum ich das überhaupt erzähle und so einen großen Schwenk mache, ist, weil ich das schon ganz gut in diesem Sprachbereich beurteilen kann und auch im Bereich der Literaturproduktion, der Literaturvermarktung und so weiter. Der Kuchen wird nicht größer. Der Kuchen wird einfach nicht größer. Und wenn ich jetzt schneller produzieren kann, wenn ich jetzt noch mehr produziere auf den Markt, dann wird der Markt sich bereinigen. So, das bedeutet übrigens nicht zwangsläufig, dass ein großes Independent-Verlagssterben existieren wird. Das kann man da überhaupt gar nicht mit in Zusammenhang bringen, sondern ich glaube, dass es im Bereich der großen und mittleren Verlage noch eine viel stärkere Zentralisierung geben wird.
Dann lass uns da mal kurz stehen bleiben. Wir haben jetzt viel über KI im Verlagswesen gesprochen, über große Strukturen, Zentralisierung und darüber, dass der Markt nicht größer wird. Wenn der Markt sich also eher verdichtet und nicht wächst, dann stellt sich ja für mich automatisch eine ganz andere praktische Frage. Wo liegt bei kleineren Verlagen hier eigentlich der Hebel? Ist es für dich die kreative Seite, Texte, Ideen, Gestaltung? Oder ist es am Ende die wirtschaftliche Dimension, also schneller werden, Prozesse vereinfachen, Verwaltungsaufwand reduzieren? Gerade kleinere Verlage oder Self-Publisher haben zwar oft weniger Kapital, aber dafür auch deutlich mehr Beweglichkeit und Flexibilität.
Ja, voll. Also beides. Ich blicke da ganz pragmatisch drauf. Ich sage das so. Ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, ganz ehrlich, wenn ich einen Briefing-Text schreibe, der irgendwie 2 Seiten lang ist für irgendwelchen so Informationstexte für Mitarbeitende oder was weiß ich auch immer, wieso soll ich denn diese 2 Seiten, wieso soll ich die denn von Grund auf denken und schreiben? So, dann kriege ich da was raus. Und wenn ich das dann überarbeite und auf meine Sachen anpasse, bin ich schneller, als wenn ich das Ding von A bis Z denke und schreibe. So. Ebenso, machen wir uns nichts vor, wenn ich einen Förderantrag schreibe. Wir wissen alle, dass es ein gewisses Fördermittelsprech gibt. Da gibt es mittlerweile die KI, ganz viele Leute scheinen offensichtlich die KI darum zu bitten, mal einen Entwurf zu machen für einen Fördermittelantrag. Und das merkt man auch. Dementsprechend werden die besser. So, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dann so etwas 1:1 nehme oder so, in keinster Weise. Aber ich kann mir doch tatsächlich mal was vorschreiben lassen und dann überarbeite ich das gründlich. Dann ist damit auch gedient. Ich mache das natürlich nicht, weil ich glaube, man darf das auch gar nicht so machen gerade.
Ja.
Ohne das auszuweisen. Aber es ist ehrlich gesagt, ergibt es Sinn. Für den internen Gebrauch mache ich ganz, ganz viele Sachen mittlerweile tatsächlich, dass ich es mir mit der KI vorschreiben lasse, weil es einfach schneller geht. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, wenn wir uns jetzt mal andere Dinge angucken, als einfach nur, sagen wir mal, literarische Produktion, Informationstexte etc. Was für mich als Unternehmer total spannend ist, ist, KI-Tools zu nehmen, die meine Verwaltungsabläufe beschleunigen und mir Arbeit ganz konkret abnehmen. So, das spart mir wahrscheinlich im Monat 1 Stunde Arbeit. Das ist einfach so, vielleicht sogar 4.
Wenn wir das mal weiter aufziehen, KI übernimmt inzwischen Klappentexte, Keywords, sogar Preisoptimierung. Trotzdem hört man ja oft das Argument, dass man am Ende den Text nochmal komplett anfassen müsste. Wie siehst du das? Kann eine KI Texte überhaupt sinnvoll redigieren? Funktioniert das überhaupt schon reibungslos?
Ja, saugut. Funktioniert jetzt schon total gut. Ich mache es im Moment nur für Korrektur, also für die Abschlusskorrektur oder für eine Anfangskorrektur jage ich das mal durch so ein Programm. Und schwupps, hast du halt eben reine Rechtschreibfehler von mal 90% weniger da drin. So, das heißt aber bei uns nicht, dass wir den Korrekturleser nicht mehr haben. Sondern bei uns heißt das, dass wir uns die 100 Euro gönnen, um eine höhere Produktionsqualität zu erreichen.
Mhm.
Weil bei 100 Euro ist das total gut. So, und jetzt habe ich natürlich das Ding. Ich habe jetzt natürlich ungeahnte Chancen im Self-Publishing zum Beispiel.
Ja.
Du bist jetzt Autor und kannst keine Kommasetzung. Ja, komm, ganz ehrlich, also dass dir die KI die richtigen Kommata setzt, zumindest in 19 von 20 Fällen, das ist überhaupt kein Thema mehr heute. Das kann ChatGPT, das ist ja total easy. So, musst du dir gar keine Gedanken mehr drüber machen.
Glaubst du denn, dass KI vielleicht sogar zu einer neuen literarischen Bewegung führen könnte? Also ähnlich wie früher die Slam-Szene?
Das weiß ich nicht, ob ähnlich wie Poetry-Slam-Bewegung, aber die Repräsentanz von Literatur wird vielfältiger sein und die einzelnen Kanäle werden zusammenkommen.
Mhm.
So, es gibt ja schon seit Jahren diese Bestrebungen, dass man sagt, naja, warum laufen E-Books in Deutschland nicht so richtig gut? 5% circa Marktanteil. Wieso laufen die hier nicht so gut? Warum laufen die hier nicht so gut? Vielfältige Gründe. Der erste Grund ist, wir haben hier einfach immer noch ein geiles Netz an stationärem Buchhandel. Wir haben einfach total viele Buchhandlungen in Deutschland. Da sind wir, glaube ich, einzigartig. Ich glaube, in Relation gibt es nirgendwo so eine Buchhandelsdichte wie in stationäre Buchhandelsdichte wie in Deutschland. Das spielt natürlich eine Rolle. Dementsprechend ist es ja auch cool, in so einen Buchladen zu gehen, dort rumzustöbern, mal ein bisschen zu gucken, gegebenenfalls die Mitarbeitenden mal zu fragen, hey, habt ihr eine Empfehlung? Meine Mama wird 80 morgen, ich brauche noch ein schnelles Geschenk, wie sieht's denn da aus? So, kann ich natürlich auch irgendwo machen im Netz und kann auch die Frage stellen, meine Mama hat morgen 80. Geburtstag, was für ein Buch soll ich ihr kaufen? Und dann kommen gleich 20 Amazon-Treffer. So ist auch klar, kann man machen. Aber das ist der eine Grund ist. Der zweite Grund ist, die Haptik des Buches ist immer noch etwas, was die Leute lieben. So, Haptik, Geruch, so etwas. Auch diese Pose, irgendwo im Park zu sitzen mit einem fetten Schinken. So in der Frühlingssonne. Weißt du, so angenehm. 20 Grad, hast du schon wieder eine kleine Mütze auf, weil ja, oh, in den 20 Grad in der Sonne ist eigentlich doch schon 23 Grad. So lange kannst du in der Hitze, also in der Hitze nicht, aber in der Sonne dann nicht lesen, aber so Stündchen da schön sitzen und lesen. Vielleicht hast du noch ein nettes Getränk dabei oder so. Diese Pose, das ist einmal mit Entspannung verbunden und so weiter. So, jetzt könnte man natürlich aber auch sagen, naja, die E-Books werden deswegen nicht so stark gelesen, weil sie schöpfen ja ihr Potenzial gar nicht aus. So, denn so ein E-Book hat ja noch ein ganz anderes Potenzial. Du könntest ja zum Beispiel Audiodateien da reinpacken. Du kannst filmische Komponenten da reinpacken und so. Und da gab es auch schon Bestrebungen, da gab es auch Leute, die das schon gemacht haben und so. Aber der Aufwand, auch der finanzielle Aufwand und zeitliche Aufwand, rechtfertigte nicht im Ansatz diesen Aufwand, weil wie teuer willst du dann so ein E-Book verkaufen? Da wir jetzt aber natürlich durch die neuen Produktionsmöglichkeiten, durch die KI, auch ein bisschen spannender. So, den Aufwand, wie ich ihn vor 10 Jahren betreiben musste, um da so eine Hörwelt zu implementieren, so eine Filmwelt zu implementieren, das ist ja was ganz anderes, wenn ich mir angucke, was für Möglichkeiten professionelle Schnitttools und Audioproduktionstools schon haben. Die Serie ist gar nicht mehr teuer im Einkauf. Du kannst ja heute schon wirklich mit veritablen Bot-Stimmen kannst du schon Texte einsprechen lassen. Man muss keinen Schauspieler mehr für, ehrlich gesagt.
Ja.
So, das heißt, das wird spannend. Ich glaube, dass es spannend sein kann, wenn du zum Beispiel das Buch wirklich als haptisches Erlebnis hast und hast aber tatsächlich, jetzt mal ganz einfach gesprochen, so Barcodes, die da irgendwie im Buch sind. Und wenn du die dann antriggerst mit deinem Smartphone, dann kommt plötzlich ein Sound, dann kommt plötzlich das Geräusch, wie du durch den Park gehst oder was weiß ich. Du hast vielleicht eine kleine Filmsequenz, vielleicht sogar im Fantasy-Roman eine AR-Sequenz. Du kannst ja mittlerweile Augmented Reality übers Handy sehen. Ist nicht das gleiche, als wenn du die Brille hast, aber es geht schon in die Richtung. Die Nähe, eine stärkere Herstellung von Nähe von Autor zum Publikum total anbieten würde.
Definitiv.
So etwas. So der Autor, der eine kleine Grußbotschaft hat für die Leudis in seiner Community. Was er sonst über Insta abspielen würde vielleicht oder über TikTok oder so, dass das schon implementiert ist. Dass das auch ins E-Book vielleicht schon implementiert ist. Und dass du so eine E-Book-Sonderausgabe machst, um das E-Book aufzuwerten. Und so, und auf der Ebene werden wir natürlich uns nicht mehr so viel über Basics unterhalten müssen, sondern wir werden uns über Performance unterhalten. Über mediale Performance von literarischen Stoffen. Darüber werden wir uns unterhalten. Und ich glaube, dass das nächste heiße Ding wird. Ich schätze mal, spätestens in 2027 wird das der heiße Scheiß. Da wird viel Bewegung in den Markt kommen, bin ich mir total sicher.
Das Spannende ist ja, KI kann mittlerweile Texte nicht nur auswerten, sondern auch verstehen, also welche Stimmung da drin steckt, welche Spannung, welcher Ton. Und daraus dann sogar einen passenden Sound entwickeln. Jetzt hast du ja bereits eine Pose beschrieben. Also Lesen im Park, gefühlte 23 Grad in der Sonne, fancy Getränk an meiner Seite und damit ja auch schon direkt eine Szene beschrieben. Vielleicht einmal zum Schluss eine philosophische Frage. Was bleibt uns Menschen in der Kunst, das Maschinen niemals haben werden?
Eben diese Originalschöpfungskraft, weil die KI schöpft erstmal aus dem menschlichen Bewusstsein. Ich bin übrigens kein Vertreter davon, dass ich es ausschließe, dass die KI irgendwann aus sich selbst schöpft. Da bin ich, also ich glaube, das kann man mit Sicherheit nicht sagen, ob die KI nicht irgendwann aus sich selbst schöpft. Aber aktuell ist es so, dass die KI nicht aus sich selbst schöpft. Aktuell schöpfen wir aus dem kollektiven Bewusstsein und dem individuellen Bewusstsein von Menschen. Das, was ich ja als individuelles Bewusstsein für mich deklariere oder was du für dich deklarierst, ist ja auch nur in Teilen individuelles Bewusstsein. Da geht ja ganz viel kollektive Erfahrung mit ein. Mittlerweile wissen wir ja durch gute Hirnforschung, wissen wir ja mittlerweile auch, dass es so kollektive Traumata gibt und sowas. Ne?
Ja.
Also jetzt mal ganz tatsächlich, dass ich möchte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, dass eines der jüngsten Trauma ist die hohe Niederlage der brasilianischen Fußballnationalmannschaft gegen Deutschland bei der WM 2014. Das ist etwas, da spricht jeder drüber.
Mhm.
Da spricht jeder drüber. Das ist etwas, wenn du dort in diesem Kontext aufgewachsen bist, dann prägt das dein Bewusstsein.
Ja.
Ist das eine bewusstseinsprägende Erfahrung gewesen? Oder noch nicht mal deine eigene Erfahrung, weil du vielleicht ein Jahr alt warst und das ist nicht mitgekriegt, aber deine Eltern quatschen drüber, dein Onkel quatscht darüber, deine Tante quatscht darüber und das sind ja Dinge, aus denen kommen wir ja nicht raus. Deswegen ist es ja auch so spannend, Literatur zu lesen, auch von Menschen, die nicht aus deinem eigenen Kulturkreis kommen. Weil du dort ja wirklich noch neue Erfahrungen machen kannst. Und ich glaube, dass diese individuelle Erfahrung in Verbindung auch mit der Person des Autors, glaube ich, auch sehr spannend ist.
Ja, total. Und das ist ja nicht nur bei großen Dingen so. Das kennt man ja auch aus ganz vielen Lebensbereichen. Also wie man über bestimmte Themen denkt, wie wir Dinge bewerten, wie offen oder skeptisch wir sind. Das prägt einen ja überall, selbst da, wo man denkt, das sei ganz objektiv.
Deswegen, es gibt ja auch so Kultgeschichten. Die Leute kaufen jetzt nicht deswegen alle Stephen King Sachen irgendwie, weil sie die Romane alle so geil finden, sondern weil Stephen King einfach so ein Label auch ist. Und das ist ganz eng mit dieser Person Stephen King verknüpft. Was heißt ganz eng? Das ist die Verknüpfung. Das ist der gemeinsame Nenner. Der kleinste gemeinsame Nenner ist Stephen King als Person.
Also geht es beim Buchkauf immer stärker um die Person dahinter, also um die Marke.
Ja. Und deswegen, es wird vielleicht gar nicht mehr so entscheidend sein, ob die Leute das dann wie ich geschrieben haben, weißt du? Das ist auch ein bisschen das Problematische daran, weil dann hast du irgendwie, sagen wir mal, eine bekannte Person, die wirklich eine Marke ist, die eine Marke aufgebaut hat. Vielleicht, stell dir mal folgendes Szenario vor, gibt es glaube ich auch schon. Du hast eine Booktalkerin, die zwar keine eigenen Texte bisher veröffentlicht hat, aber plötzlich veröffentlicht die in einem großen Publikumsverlag einen Fantasy-Roman. Und ist eine total bekannte Booktalkerin mit einer riesen Reichweite Fantasy-Romane. Wird sich das Buch im Regelfall gut verkaufen? Ja, wird sich im Regelfall gut verkaufen. Aber vielleicht hat es die Person dann gar nicht geschrieben.
Mhm, absolut. Da gab es ja kürzlich ein ziemlich spannendes Beispiel. In Estland wurde ein großer Essay-Wettbewerb gewonnen von einer angeblich jungen, völlig unbekannten Autorin. Alle waren total fasziniert. Und am Ende kam raus, diese Person gibt es so gar nicht. Dahinter steckte ein Mitte-30-jähriger Autor, der gesagt hat, er lässt das jetzt mal von der KI generieren. Ja, Carsten, vielen Dank dir für deine Zeit und für die ganzen Gedanken, die du mit uns geteilt hast.
Ich danke dir, mein Lieber. Und ja, bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal treffen hier im Podcast. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich bin bereit.
Zwischen Daten und Dichtung, zwischen Reim und Realität wird in meinem Gespräch mit Carsten Strack eines deutlich. Künstliche Intelligenz verändert nicht, wie wir schreiben oder produzieren. Sie verändert, wie wir denken, entscheiden und unternehmerisch handeln. Doch vielleicht liegt genau darin die größte Chance. Nicht in der Angst vor der Maschine, sondern im bewussten Umgang mit ihr. Ob beim Schreiben, im Vertrieb oder in der Strategie. KI ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern ein Werkzeug im Alltag. Viele von uns nutzen ChatGPT vielleicht jetzt schon, um eine E-Mail zu formulieren, Ideen zu sortieren oder schneller den Überblick zu bekommen. Für Unternehmer bedeutet das, KI kann nicht nur Zeit sparen, sondern Räume schaffen. Für Kreativität, für Strategie, für das, was wirklich zählt. Sie hilft, Muster zu erkennen, Entscheidungen zu verbessern und Produkte zu entwickeln, die Menschen wirklich erreichen. Genauso wie ein Buch. Doch sie ersetzt keine Haltung. Denn es geht nicht darum, was KI kann, sondern was wir mit ihr tun. Aber genau das ist der entscheidende Punkt. Sie ersetzt keine Erfahrung und vor allem keine Verantwortung. Nicht die Maschine macht den Unterschied, sondern die Fragen, die wir ihr stellen und die Entscheidungen, die wir danach treffen. Vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieser Folge. Es geht nicht darum, ob KI kreativer wird, sondern ob wir klüger mit ihr umgehen. Und für uns alle, Unternehmer oder Autor oder einfach neugieriger Mensch, liegt in dieser Entwicklung auch ein Impuls. nutzen wir KI nicht, um menschliche Arbeit zu umgehen, sondern um menschliches Denken zu erweitern. Die echte Magie entsteht immer noch im menschlichen Bewusstsein, in unseren Erfahrungen, unserer Originalität, in dem, was uns berührt. Denn solange wir noch spüren, was uns berührt, solange wir noch fühlen, was Worte in uns auslösen, wird keine Maschine oder Algorithmus je das letzte Kapitel schreiben. Doch gleichzeitig eröffnet sich durch KI neue Chancen für Verlage. Wer diese klug einsetzt, kann Arbeitsprozesse beschleunigen, Kosten senken und kreative Spielräume erweitern. Und vielleicht ist genau deshalb der Jahreswechsel ein guter Moment, darüber nachzudenken. Was nehmen wir mit? Was lassen wir zurück? Und wie wollen wir gestalten? Als Unternehmer, als Kreativer, als Mensch. Danke, dass ihr diese Reise mit uns gemacht habt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gern mit Menschen, die offen sind für neue Perspektiven. Zwischen Unternehmertum und Kunst, zwischen Kopf und Herz. In diesem Sinne, bleibt neugierig, mutig und gestaltend. Bis zur nächsten Folge von Unternehmerimpulse.
Unternehmerimpulse. Der Business-Podcast mit Dennis Kahl.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.